Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann, für Ihre Worte. Ich bin da hier eine etwas zwiegespaltene und wenn ich das so höre, selbst ja lange Jahre in einer Kulturgruppe in Ottensheim in der Arge Granit gearbeitet habe, in der KUPF im Vorstand 5 Jahre war, dann weiß ich, wie wichtig es ist, sich um Förderungen zu bemühen und diese Zeitkultur, diese Offenheit zu Neuem, Neues willkommen heißen. Dieser Satz von Ihnen hat mir sehr gut gefallen. Dann weiß ich auf der anderen Seite jetzt in meinem derzeitigen Beruf, wie schwierig es ist, als Politikerin dieses auch immer ganz standfest zu vertreten. Gerade jetzt ist eine sehr aktuelle Situation in Ottensheim. Vielleicht wissen das auch einige. Es geht um einen Wettbewerb eines neuen Amtshauses, wo ein sehr innovatives Projekt ausgesucht wurde. Und hier laufen die Mühlen derjenigen, die sehr eng denken, ganz schön gewaltig. Und das betrifft auch eine Politikerin, die vielleicht noch zu wenig lange im Geschäft ist, das weiß ich nicht, aber ganz besonders. Dieses neue Zulassen, es sitzen ja einige aus Ottensheim auch hier, denn wir arbeiten schon lange in der Kultur und ich bin noch immer dort auch dabei. Wir wissen, wie wichtig es ist, diese Diskussionen zu führen. Es geht hier nicht um Biegen und Brechen, um alles durchzusetzen, aber es war mir jetzt ein Anliegen, auf diese Rede hinauf, dieses hier auch unter Kulturfreunden und Freundinnen zu sagen. Jetzt wieder zurück, aber zum Programm. Andi Wahl hat dieses Wort Macho verwendet und ich habe am Anfang vergessen, dass ich vielleicht bei meinen Anfängen im KUPF-Vorstand auch sehr viele männliche Lehrmeister gehabt habe, die mich und auch andere geprägt haben. Mit großem Respekt habe ich anfangs auch dorthin gesehen, mit ein bisschen Distanz beobachtet, was die denn alles Gescheites zum Reden haben. Und einer dieser langjährigen Kultur- und Medienaktivist, dieser eine Herr, der hier unter uns sitzt, hier gleich in der zweiten Reihe, Martin Wassermeier, den ich sehr schätzen gelernt habe, wird nun die Festrede zum Geburtstag der KUPF halten. Bitte, Martin.
Ja, herzlichen Dank, Uli. Ich bin natürlich jetzt total beschämt, weil auf diese Einführung war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich habe gar keine Möglichkeit, da jetzt auch einiges richtig zu stellen, nur so viel. Ich bin auch deshalb irritiert, weil in der gemeinsamen Zeit, in der wir sozusagen gemeinsam auch für die KUPF gekämpft und gestritten haben, da war ich ja noch fast ein Kind. Und, aber umso mehr danke ich dir für die Lorbeeren und möchte mich jetzt noch meiner eigentlichen Aufgabe zuwenden. Liebe KUPF, liebe KUPF-Mitgliedsvereine, geschätzte Festgäste, ich vermute ja, und das war ja jetzt schon auch in den paar Minuten vor Beginn dieser Veranstaltung ja rege zu bemerken, ich vermute, dass an diesem Abend noch sehr viele Erinnerungen und Anekdoten die Runde machen werden und ausgetauscht werden. Und aus diesem Grunde ergreife ich hier nun in den nächsten Minuten die Gelegenheit, ein paar grundsätzliche Überlegungen anzusprechen. Sicherlich, lieber Franz Briller, nicht zuckersüß, hoffentlich chilischarf. Überlegungen, um zumindest für diese paar Minuten, für diese kurze Zeit auch gegen allzu große Festlaune zu bürsten. Vor allem aber möchte ich jetzt hier die Gelegenheit auch ergreifen, über Themen der Zeit zu sprechen, die auch dem oberösterreichischen Landeshauptmann sehr wichtig erscheinen, allerdings zuvor auch nicht ausgesprochen wurden. Und daher möchte ich Sie und euch alle einladen, vor allem die Welt, die auch die KUPF umgibt, als eine globale Wirklichkeit zu betrachten, die auf Regionalitäten oder gar Landesgrenzen schlichtweg keine Rücksicht nimmt. Dabei erlaube ich mir den Hinweis, dass selbst das uns allen vertraute gallische Dorf nur deshalb ist, was es eben ist, im stets auf den Kopf gestellten Kosmos des Historiencomics, weil es uns seine Stärke und seine Bedeutung in erster Linie durch das Kräftemessen mit dem römischen Imperium und den vielfältigen Erscheinungsformen einer damals schon antiken Globalisierung erklärt. Ich denke, dem Phänomen KUPF muss man sich aus einer ähnlichen Perspektive annähern. Deren Gründung als eine kulturpolitische Organisation fällt vermutlich nicht ganz zufällig in das Jahr 1986. Dieses Jahr mit den symbolischen Kennzeichen der Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten und dem politischen Aufstieg Jörg Haiders ist geradezu signifikant für das Aufeinanderprallen zweier Realitäten in der Geschichte dieses Landes, die an den Kampf des David gegen den Goliath erinnern, wobei uns allerdings das alttestamentarische Ergebnis bislang vorenthalten bleibt. Denn 1986, wie auch heute, erscheint jeder Versuch nahezu machtlos, gegen eine politische Kultur anzutreten, die über viele Jahrzehnte verweigert und verdrängt, sich in einer Festung einigelt und dabei an sich selbst erstarrt. 1986 bedeutete im Grunde eine schwere Niederlage für jedes Aufbäumen, das von einem Glauben an eine Erneuerung in Gesellschaft, Kultur und Politik getragen war. Und auch gegenwärtig ist es meines Erachtens geradezu erdrückend festzustellen, dass der Geist der Gegenreformation offenkundig Jahrhunderte überdauern kann, dass selbst Solipsismus und Chauvinismus, etwa in dem Slogan, den wir alle kennen, wir Österreicher wählen, wenn wir wollen, sowie der Abwehrkampf gegen alles Fremde in die höchsten Ränge einer angeblichen Kulturnation erhoben werden. Schlechte Zeiten demnach für alle Bemühungen, die sich der Aufklärung verpflichtet fühlen. Die Verdunkelung erhält den Vorzug, die Suche nach dem Licht, um bei diesem kulturgeschichtlichen Bild zu bleiben, braucht weiterhin Überzeugung, Ausdauer und Beharrlichkeit. Kaum jemand hat diese Einsicht derart schonungslos und pointiert auch auf den Punkt gebracht, wie der bekannte österreichische Schriftsteller und Essayist Robert Menasse in seinen Texten zum Land ohne Eigenschaften. Für Menasse stellt sich die historische Marke 1986 als ein Fluchtpunkt dar, wo die verdrängte Wahrheit sich endlich zeigt. Wenn von der Bevölkerung etwas nicht verstanden wird, so schreibt er, gibt es bekanntlich zwei Möglichkeiten. Man beginnt aufzuklären oder zu liquidieren. Dazu gibt der Autor auch ein Beispiel, das nunmehr Kunst und Kultur in unser aller Blickfeld rückt. Wenn von der Bevölkerung nicht verstanden wird, warum Künstler die Gesellschaft kritisieren, von der sie leben, dann kann man versuchen aufzuklären oder man beginnt, deren Werke zu verbieten, zu verbrennen und am Ende auch die Künstler selbst zu liquidieren. Und dennoch, die KUPF hat seit diesem Jahr 1986 ihren Platz eingenommen. Sie ist gewachsen und damit auch an Erfahrungen reicher. Sie hat Position bezogen und sich eingemengt. Dieser Weg ist sicherlich nicht immer leicht gewesen, denn zu den Erfolgen, das haben wir auch schon gehört, gesellen sich naturgemäß auch Rückschläge und Zweifel. Was aber auch im Falle der KUPF letztlich zählt, ist das Festhalten am Prinzip, sich mit der kulturpolitischen Denk- und Willensanstrengung eben nicht in die Kuschelecken der Privatsphäre zu bequemen, sondern in den politischen Raum zu treten, diesen ein Stück weit zu beanspruchen und sich der Privatisierung zu widersetzen. Jeder Konformismus kündigt den Totalitarismus an, warnt der italienische Philosoph und Publizist Paolo Flores d'Arcais, den ich heute Abend alleine schon deshalb auch zu Wort kommen lassen möchte, weil er sehr genau weiß, wovon er mittlerweile unermüdlich schreibt. Das System Berlusconi, und als solches möchte ich es bezeichnen, hat mit der Abwahl seines Hauptdarstellers als Ministerpräsident noch keineswegs ein Ende gefunden. Vor allem aber darf Europa, dürfen die Demokratien und auch wir heute Abend die Augen nicht davor verschließen. Mit einer historisch beispiellosen Verstrickung von Politik, Wirtschaft und Medienmacht hat dieses System Berlusconi nicht nur die Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit zur Unkenntlichkeit unter Druck gesetzt, gebeugt und deformiert, es hat vor allem auch eine Monopolherrschaft der Massenmedien eingerichtet, mit dem Ziel, die öffentliche Meinung zu unterwerfen, einen neuen Analphabetismus zu etablieren und die Menschen folglich ihrer Fähigkeiten zu berauben, sich politisch genau gegen diese Machtauswüchse zu entrüsten. Besonders brisant wird diese Entwicklung aber, und deshalb erwähne ich das auch so mit allem Nachdruck auch heute Abend, wenn selbst Intellektuelle, also auch Kunst- und Kulturschaffende, sich diesem System nicht mehr verweigern. Gleich ob im Multimedia-Theater, im Hollywood-Film oder in der zunehmenden Flut der Kreativwirtschafts- und Event-Inszenierungen unserer Zeit. Der Wettstreit der Künste ist allgegenwärtig, die Ressource Aufmerksamkeit schließlich eine heiß begehrte Ware. Die Front, stellt Paolo Flores d'Arcais also folgerichtig fest, verläuft im Inneren. Innerhalb der Demokratie selbst und innerhalb der demokratischen, wie er schreibt, Prozeduren. Durch die Kultivierung des Konformismus eben. Zitat Ende. Längst steuern einstmals demokratische Gesellschaften dem Abgrund entgegen. Politik, und das erleben wir allgegenwärtig, stellt sich als Bestandteil des Marktes zunehmend in den Dienst eines neoliberalen Paradigmas, nämlich in dem Sinne, dass nun auch die Politik selbst als elementarer Sektor des Marktes auf Show, Entertainment, Täuschung und Desinformation basiert. Täuschung und Desinformation manifestieren sich uns auch sehr eindrucksvoll, wenn wir fast täglich dazu aufgerufen werden, in den Kampf der Kulturen, in den Krieg der Zivilisationen zu ziehen. Gerade zu Beginn dieses Jahres hat die weltweite Aufregung um den sogenannten Karikaturenstreit, die Debatte um Samuel Huntingtons Clash of Civilizations sowie um das Verhältnis des Westens zum Islam neu entfacht. Medien, und darüber muss man insbesondere in Österreich nicht allzu viele Worte verlieren, spielen dabei eine Schlüsselrolle. Entschuldigung. Sie filtern die Informationen und beeinflussen das Bewusstsein der Menschen mit allmählich fatalen Folgen. Je mehr im Zuge der ökonomischen Globalisierung und einer tiefgreifenden Umstrukturierung fast aller Gesellschaftsbereiche die Standortfrage der Produktion zum medialen und unmittelbar lebensnahen Brennpunkt wird, auch hier in Oberösterreich, desto mehr werden auch Ängste geschürt und kulturelle Differenzen politisch aufgeladen. Migrantinnen und Migranten finden im Infoboulevard von Kronenzeitung, News und ORF fast ausnahmslos mit Straftaten oder in der Abbildung bunt schildernder Folklore Beachtung. In beiden Fällen sind Zerrbilder, Stereotypen und rassistische Stigmatisierung tonangebend, was wiederum in allerletzter Konsequenz tatsächlich dazu führt, dass immer öfter im Großen wie auch im Kleinen in den Krieg gezogen wird. In diesem Zusammenhang findet auch Robert Menasses, und da zieht sich tatsächlich eine historische Linie bis in die Gegenwart, findet auch Robert Menasses Fluchtpunkt, wo die verdrängte Wahrheit sich endlich zeigt, geradezu bedrohliche Aktualität. Seine Deutung von damals müsste heute lauten: Wenn von der Bevölkerung nicht verstanden wird, dass Menschen nach Österreich, auch nach Oberösterreich kommen, weil sie sich in einem der reichsten Staaten der Welt das Grundrecht auf Leben abseits von Verfolgung, Perspektivlosigkeit und Armut erhoffen, dann kann man versuchen, aufzuklären, oder man beginnt, restriktive Gesetze zu beschließen, die schubhaft in erschreckendem Ausmaße anzuwenden, und in letzter Konsequenz, und die vergangenen Tage haben uns das erneut vor Augen geführt, zu misshandeln und zu liquidieren. Und was hat das jetzt alles mit der KUPF zu tun? Die Notwendigkeit der KUPF, ihrer Vielzahl an Kulturinitiativen, ist alleine schon deshalb unbestritten, weil die Welt, die sie umgibt, ihre Existenz erfordert. Es gibt kein Quick-Instant-Rezept, das sich noch dazu handlich und gebrauchsfertig zur Lösung aller Probleme und Krisen unserer demokratischen Gesellschaften so einfach verteilen lässt. Aber es gibt die KUPF. Sie wird daran erinnern, dass Gesellschaften und damit auch ihre kulturellen Produktionsbedingungen, auch hier im Lande, nur als frei zu betrachten sind, wenn Grundrechte und Mobilität der Menschen sowie der Austausch von Kulturgütern, Wissen und Information keine Beeinträchtigung erfahren. Die KUPF wird unablässig darauf hinweisen, dass der weltweite Trend zur Überwachungs- und Kontrollgesellschaft nicht ein Mehr an Sicherheit bedeutet, wie man uns hier in Österreich, sicherlich auch hier in Oberösterreich, insbesondere seit September 2001 glauben machen will, sondern gegenwärtig zu den ganz besonders besorgniserregenden Entwicklungen zählt, von der nicht zuletzt das kritische Kunst- und Kulturschaffen massiv betroffen ist. Oberösterreich bildet in diesem Zusammenhang sicherlich keine Insel der Seligen. Es gibt die KUPF, die nicht dem lieben Silvio zu einer bevorstehenden Wahl alles Gute wünscht, sondern dem System Berlusconi eine kämpferische Absage erteilt, indem sie unter anderem die Politik dazu ermahnt, eben in Politik ausreichend zu investieren. Gemeint ist damit selbstverständlich nicht die Erhöhung der finanziellen Selbstausstattung der in den Landtagen oder Parlamenten vertretenen Parteien oder gar Gewerkschaften, als vielmehr die Sicherung der kommunikativen Grundlagen eines demokratischen Gemeinwesens im Informationszeitalter. Dazu zählen eben Kulturinitiativen und Medieninitiativen, die nicht nur als Veranstaltungsräume in den Regionen und Ballungszentren von größter Bedeutung sind, sondern auch in ihrer Funktion als Informations- und Artikulationskanäle. Die KUPF, und davon bin ich überzeugt, wird die Kriegslust im Geschrei des Kampfes der Kulturen entlarven und ins Bewusstsein rufen, dass hinter der Absicht, ökonomische, politische und soziale Konflikte einer ethnischen Differenzierung zuzuschreiben, sich die eigentliche Intention verbirgt, die tiefen Risse innerhalb unserer westlichen Kulturen zu verschleiern. Sie wird das Unbehagen bei dem Begriff Kultur schon alleine dadurch ein wenig entkräften können, indem sie unter einer selbstbestimmten Deutung des Begriffs Kultur den Verteilungskonflikten innerhalb Oberösterreichs, innerhalb Österreichs und auch Europas entgegentreten wird, also der anwachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, der rasanten Prekarisierung aller Arbeits- und Lebensbereiche sowie der in der Verfassung, sowie der Missachtung entgegengetreten wird, der in der Verfassung verbrieften Gleichstellung von Mann und Frau. Und nicht zuletzt wird die KUPF auf die Gefahr hinweisen, dass das öffentliche Interesse, immerhin eine konstitutive Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratie, Pluralismus und Gewaltenteilung, durch eine immer stärkere Verlagerung der Verfügungsgewalt über die Informationssphäre übervorteilt wird. Hier muss die KUPF schließlich wachsam bleiben, denn Macht und Machtausübung von morgen entscheiden sich schon heute bei der Erteilung von Nutzungsrechten sowie über die Festlegung technologischer Standards in Medien- und Telekommunikationsstrukturen, den wichtigsten Domänen der Kunst und Kultur der Zukunft. Eine Forderung, die im Übrigen auch in den Zumutungen nachzulesen ist. Die KUPF, schreibt André Zogoli in der Jubiläumsfestschrift, und ihn habe ich mir herausgegriffen, bewegt sich und agiert in einer Sphäre des Politischen. Ihre Arbeit richtet sich neben den wichtigen Serviceaufgaben und dem Engagement für die Verbesserung von Rahmenbedingungen gegen die klassische Organisationsform von Kirchen und Parteien. Die Frage des Politischen wird, und hier tritt die Mikropolitik in den Gemeinden und im Land, als ein öffentliches Dementi in den Konflikt mit der Makropolitik der großen Einheiten. In der Differenz, wie Zogoli schreibt, zum Hegemonialen festgemacht. Im Hinblick darauf hat die KUPF schon bisher ihren Modellcharakter allemal bestätigt. Für die weitere Zukunft bin ich daher voller Zuversicht. Der Kosmos des von mir eingangs bewusst erwähnten gallischen Dorfes ist bekanntlich auf den Kopf gestellt. Die KUPF steht in der Welt, die sie umgibt, nach 20 Jahren auf beiden Beinen. Mit Magie und übernatürlichen Kräften ist doch weiterhin sicher nicht zu rechnen. Ich möchte daher zum Schluss nochmals meinen Appell wiederholen, den ich der KUPF auch in der Festschrift mitgegeben habe. Es genügt nicht, mit den Füßen bloß zu stampfen. Wer nach vorne will, muss nach vorne treten und an die Konfliktlinien zurück. In diesem Sinne wünsche ich heute noch ein berauschendes Fest und der KUPF in der Welt, die sie umgibt, ein langes Leben. Herzlichen Dank.